Verbrechen, die die Region bewegten. Ein Weserkurier-Podcast.
Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Folge unseres True Crime Podcasts Fälle, die die Region bewegten. Eine besondere Folge, nicht nur, weil wir wieder einen spannenden Fall besprechen, sondern weil wir uns auch gewissermaßen jetzt in der zweiten Staffel unserer True Crime-Reihe befinden. Für Sie als Hörerinnen und Hörer des Podcasts ändert sich erstmal nichts. Allerdings, wenn Sie Lust darauf haben, weitere spannende Fälle aus Bremen und der Region nachzulesen, kann ich Ihnen nun unser zweites True Crime Magazin mit dem Titel Entführer, Amokläufer und Terroristen ans Herz legen. Das Magazin mit 96 Seiten ist ab sofort im Handel und auch in unserem Online-Shop erhältlich. Wenn Sie Interesse haben, den Link zum Abo-Shop, wo Sie das Magazin direkt bestellen können, finden Sie entweder in den Shownotes oder wenn Sie uns auf unserer Webseite besuchen im Artikel. Teil dieses Magazins ist natürlich auch der heutige Fall, der Ofenmord. Ein Fall, der 2001 nicht nur in Bremen, sondern bundesweit für Entsetzen und Schlagzeilen sorgte, der am Ende dazu führte, dass man zwei Bremer Männer des mehrfachen Mordes überführte. Mein Name ist Bastian Angenent, ich bin Digitalchef beim Weserkurier und für uns diesen Fall nochmal recherchiert hat meine Kollegin Anja Simoniek, Redakteurin beim Weserkurier. Anja, schön, dass du bei uns bist.
Ja, danke dir, schön hier zu sein.
Wir haben ja gerade schon gehört, es ist ein Fall, der auch bundesweit für Schlagzeilen gesorgt hat. Was macht diesen Fall aus deiner Sicht so außergewöhnlich? Wie war deine Recherche dazu?
Außergewöhnlich fand ich eigentlich so grob zusammengefasst drei Sachen. Nämlich einmal die Brutalität eigentlich. Also Ofenmord, der Name allein lässt ja schon vermuten, dass es irgendwie sehr brutal zuging. Es gibt einige, wenn man sich mit der Geschichte beschäftigt, fallen einem einige bizarre, brutale und kalt berechnende Details auf, wie man sie, also das würde ich eher in einem Hollywood-Film vermuten. Genau, die zweite Sache ist, dass es diese zwei Männer gibt, Till Hauke H. und Tim S., die ganze Zeit zusammengearbeitet haben. Ja, auch dieses Verhältnis zwischen den beiden ist irgendwie ganz bizarr. Und auch vor Gericht war das ein großes Thema, wie sie jetzt eigentlich zusammengearbeitet haben, ob der eine der Dominante war, der andere irgendwie sich dominieren hat lassen und überreden hat lassen oder und dass die beiden halt auch sehr unterschiedlich aufgetreten sind. Der eine wurde irgendwie als netter Mann von nebenan bezeichnet, hat irgendwie nett in die Kamera gelächelt, der andere sehr kalt und berechnend und ungepflegt. Die dritte Sache ist auch dieser ganze Verhandlungsmarathon vor Gericht. Also das hat sich ja über ungefähr 3 Jahre hingezogen. Und genau, weil es die ganze Zeit ein Hin und Her gab, was ist jetzt genau passiert, weil die haben sich die ganze Zeit gegenseitig die Schuld in die Schuhe geschoben, die beiden Täter. Das fand ich auch noch außergewöhnlich.
Und ganz sicher werden wir nachher auch nochmal genauer auf die beiden, auf das Täterduo zu sprechen kommen und natürlich auch auf die Gerichtsverhandlung. Aber zunächst wollen wir mal zu dem Zeitpunkt zurückgehen, an dem der Fall bei den Ermittlern so ins Rollen kommt. Im September 2001 befinden wir uns da und da betritt ein Klempnermeister das Polizeirevier in der Fahr.
Dieser Klempnermeister ist wahrscheinlich derjenige, der, insgesamt ist er derjenige, der drei Morde dann aufgedeckt hat mit seiner Aussage. Nämlich musste er im September 2001 ganz schnell für den Auftraggeber Till Hauke H. einen Ofen anfertigen und der Till Hauke H. hat ihm auch gesagt, wie groß der genau sein soll. Dann hat er gesehen, dass der Till Hauke H. mit einer Frau und dem Ofen zusammen in Urlaub gefahren ist, sozusagen in Richtung Berlin. Und dann ein paar Tage später ist der wiedergekommen, der Till Hauke H., der Täter, ohne die Frau, ohne das Opfer, dafür mit dem Ofen. Und der Ofen sollte schnellmöglich vernichtet werden, verschrottet auf dem Schrottplatz. Und so wie ich das verstanden habe, ich habe ja die Aufzeichnung der Polizei dazu, hatte dieser Klempnermeister einfach so den Eindruck, hier stimmt irgendwas nicht. Und deswegen hat er bei der Polizei dann ein paar Tage später den Verdacht einer erheblichen Straftat gemeldet.
Ja, und wie wir heute wissen, mit seinem Verdacht lag er traurigerweise ja auch richtig, denn diese Abfahrt Richtung Berlin, die du geschildert hast, die er beobachtet hat, ist Teil eines ziemlich üblen Plans gewesen, nicht zuletzt auch deswegen, und das macht die ganze Sache irgendwie ja noch ein bisschen perfider, weil das spätere Opfer nicht nur ahnungslos war, natürlich, sondern sich auf diese Fahrt auch sehr gefreut hat. Was genau ist am 6. September passiert und was hat Till Hauke H. der Frau versprochen oder eigentlich in Aussicht gestellt, wohin es da gehen sollte?
Das kommt alles später vor Gericht raus, was da genau passiert ist. Deswegen kann ich das jetzt so grob nacherzählen. Genau, also am 6. September ist der Mann Till Hauke H. mit seinem Opfer in ein Ferienhaus in der Mecklenburgischen Seenplatte gefahren. Dort angekommen hat die Frau wohl auf dem Bett von der Unterkunft so ein Herz aus Süßigkeiten geformt.
Die hat sich also auf ein romantisches Wochenende eingestellt.
Genau,
ne?
Genau, das ist bekannt. Und in dieser Zeit soll Till Hauke H. schon den Ofen vorbereitet haben. Dann ist nicht ganz klar, wie die Frau getötet wurde. Auf jeden Fall wurde sie zwischen dem 6. und dem 7. September getötet. Und dafür hat er auch am 7. September, an dem gleichen Tag noch, seinen Komplizen Tim S. dahin bestellt zu diesem Ferienhaus. Und die beiden haben dann gemeinsam versucht, die Leiche zu verbrennen.
Dieser Plan geht nicht ganz auf, nicht nur, weil später der Erbauer des Ofens, wie wir eingangs schon gehört haben, Verdacht schöpft und zur Polizei geht, sondern auch, weil der Ofen eben nicht alle Spuren der Tat vernichtet hat.
Der Ofen war wohl nicht ganz dicht. Die Leiche konnte nicht ganz verbrannt werden, nur zu einem großen Teil. Dann haben sie Teile der Leiche nach Hause genommen, Richtung Bremen. Diese zerstückelten Leichenteile wurden später dann in der Wohnung gefunden. Dann war der Till Hauke H. zunächst auf der Flucht und dann haben sie ihn festgenommen. Und dann wird es nochmal ein bisschen bizarrer, da der Till Hauke H. dann Geständnis ausgesprochen hat, nämlich, dass er bei zwei anderen Morden, die bis dato ungeklärt waren, dass er da anwesend gewesen war, aber dass sein Freund Tim S. die beiden Morde verübt hat und auch den Ofenmord. Das heißt, die Polizei hat ihn festgenommen, weil feststand, dass er auf jeden Fall beteiligt war an allen drei Morden. Dann stand aber nicht fest, wer denn jetzt tatsächlich gemordet hat und wer dabei war. Genau, das war Ausgangslage für diesen Verhandlungsmarathon, den ich ja schon angedeutet hatte.
Schon ja auch ein ganz schöner Glücksfall, dieses zusätzliche Geständnis, zumal das ja auch bislang unbekannte und ungeklärte Fälle betraf. Aber gleichzeitig, und das hast du ja schon eingangs gesagt, der Prozess zog sich letztendlich über mehrere Jahre hin. Wo waren denn da die Schwierigkeiten für das Gericht, all diese Fälle wirklich sauber aufzuklären?
Das Problem war, wie schon angedeutet, dass sie sich gegenseitig die Schuld in die Schuhe geschoben haben. Der Till Hauke hat gesagt, dass Tim S. die Morde ausgeübt hat, dass er nur anwesend war. Sein Komplize hat gesagt, dass es genau andersrum gewesen war. Und so ging das hin und her. Da war auch nicht klar, ob der Tim S. irgendwie bedroht wurde, dass er seinem Komplizen helfen sollte. Das meinte sein Anwalt auch des Öfteren. Es stand auch immer zur Diskussion.
Ja, aber lass uns mal bitte noch kurz einen Schritt zurückgehen. Was genau haben sich die beiden denn gegenseitig in die Show geschoben? Also um welche Fälle handelte es sich denn überhaupt über diesen Ofenmord hinaus?
Genau, das war einmal ein Asylbewerber, der getötet wurde einige Jahre vorher, der wahrscheinlich aus Eifersuchtsgründen getötet wurde, auch von Till Hauke H., wie dann am Ende das Urteil aussah, weil der Mann Kontakt zu seiner damaligen Ex-Freundin hatte und Tim S. hatte ihm Beihilfe geleistet. Und der zweite Mann war ein Kaufmann, mit dem Till Hauke H. eine Lebensversicherung abgeschlossen hatte. Das heißt, er hatte sich davon versprochen, dass er dann das Geld von der Versicherung ausgezahlt kriegt. Und dieser Kaufmann wurde auf dem Parkplatz der Universität Bremen mit zwei Kopfschüssen im Auto gefunden.
Das heißt also, wir haben diese beiden Männer und drei Taten, die ihnen zugeordnet werden können, aber die auch gleichzeitig total verschieden sind. Ich finde, das ist auch eine Stelle in deinem Text über diesen Fall, wo ich wirklich schlucken musste. Zum Ofenmord sagt Till Hauke H. später im Prozess, dass Yvonne P. sterben musste, weil sie nervte. Einfach nur das Motiv, weil sie nervt. Und auf der anderen Seite haben wir gerade gehört, es ging um eine Lebensversicherung und dann noch wiederum um Eifersucht. Das ist ja auch gerade, wenn man jetzt hier allein in unsere True Crime-Reihe guckt, durchaus außergewöhnlich, dass Täter oder gerade auch Mehrfachtäter dann auf so verschiedene Weise und auch aus so unterschiedlichen Motiven morden. Was sind das für Charaktere gewesen? Was hat man letztendlich über die beiden herausfinden können? Wie haben die zueinander gefunden und was hat da der Prozess auch noch zutage gefördert?
Genau, ich hatte mit der Rose Case Schiffler, der damaligen Gerichtsreporterin, die ja auch bei einigen Verhandlungen anwesend war vor rund 20 Jahren, mit der hatte ich ein ganz spannendes Gespräch. Sie meinte, es gibt Verhandlungen, die vergisst man nie und dieses Gerichtsverfahren gehört definitiv dazu. Und dass es solche Täter wie die beiden nur selten vor dem Bremer Gericht gab. Till Hawke H. und Tim S., die waren beide zu diesem Zeitpunkt, also im Jahr 2001, also um die 30 Jahre alt. Der eine war verheiratet, der Till Hawke H. hier in Bremen, hat studiert, Informatik studiert, und die beiden haben sich kennengelernt im Jahr 1995 und haben sich über Computerdeals und so illegale, kleinere kriminelle Geschäfte kennengelernt und so auch anscheinend sind sich näher gekommen als Freunde oder Komplizen, wie man es auch bezeichnen mag. Ja, was natürlich auch irgendwie für Aufsehen sorgte, war die Tatsache, dass sie auch im Rotlichtmilieu hier in Bremen aktiv waren. Also der Till Hauke H. Hatte hier in der Waller Heerstraße in Bremen hatte ein Bordell und das spätere Opfer, Yvonne P., das im Ofen verbrannt werden sollte, die hatte als Prostituierte dort gearbeitet. Sie war wohl auch sehr verliebt und hätte alles für ihn sozusagen gemacht, wie das der Richter später erklärte. Und ja, was man auch weiß über die beiden, ist, dass sie im juristischen Sinne psychisch gesund waren. Also
Ja, du zitierst ja sogar in deinem Text auch einen Polizeibeamten, der vor Gericht aussagt, dass er Till Hauke H. als einen kalten, berechnenden Menschen, aber auch von hoher Intelligenz wahrgenommen hat. Und das bestätigt ja auch eigentlich nur nochmal, dass wir es hier mit einem sehr außergewöhnlichen Fall, mit einem sehr außergewöhnlichen Tätertyp zu tun hatten. Und auch das letzte Kapitel dieses Falls ist zumindest nicht ganz frei von Wendungen, denn nachdem das Landgericht Rostock 2004 am Ende zum Schluss kam, dass beide eine lebenslange Freiheitsstrafe verbüßen müssen, gab es noch mal ein Revisionsverfahren. Im Jahr 2009 wurde schließlich zumindest der Mordvorwurf von Tim S. im Fall des getöteten Kaufmanns revidiert. So blieb es bei der lebenslangen Freiheitsstrafe für Till Hauke H. Tim S. musste letztendlich nur 15 Jahre Haft verbüßen. Ein in vieler Hinsicht außergewöhnlicher und facettenreicher Fall, aber danke dir, Anja, dass du uns da einen Einblick gegeben hast und uns auch den Überblick behalten lassen hast.
ja, danke dir.
Und wenn Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, nochmal die ganze Geschichte des Ofenmords und der weiteren damit verbundenen Fälle nachlesen wollen, finden Sie den Artikel natürlich bei uns auf weser-kurier.de. Und wenn Sie über Ihren Podcast-Anbieter zu uns gekommen sind, finden Sie den Text auch in den Shownotes. Ich bedanke mich herzlich fürs Zuhören. Bleiben Sie gesund. Bis zum nächsten Mal.
Das war Verbrechen, die die Region bewegten. Ein Weser-Kurier-Podcast.